Ich möchte auch allen von Herzen ein gesegnetes Jahr 2021 wünschen. Das kaum für möglich gehalten vor einem Jahr, dass das mal via Kamera passieren muss. Wir sind am Anfang eines Jahres, wissen nicht so genau, was auf uns zukommt. Aber wir dürfen gewiss sein, Gott kommt mit uns. Und mit ihm an unserer Seite wird es ein gutes Jahr. Wir starten heute mit der neuen Predigtserie über Mose. Sind Lektionen fürs Leben. Lektionen ist ja nicht unbedingt ein mega positives Wort. Lektionen, das kann so ein Sinn einer Lehreinheit gemeint sein, tönt nach Schule. Lektion kann aber auch ganz negativ sein, so im Sinne von, ich muss dir eine Lektion erteilen, mehr ein Tadel. Und ich denke, bei diesen Predigten kann es durchaus auch Situationen geben, wo es uns vorkommt wie Schule. Oder was uns vorkommt wie ein Tadel. In der Schule Gottes zu sein, ist nicht immer angenehm. Das kann zu Wüstenerfahrungen kommen. Es kann zu Momenten kommen, wo man wie einem Dornbusch begegnet, wo es dornig wird und mühsam. Ich lade euch aber ein, mit mir in die Schule Gottes zu kommen und anhand der Kapitel in 2. Mose 1 bis 6 Lektionen fürs Leben zu lernen. Also es geht in dieser Predigtserie um die ersten 6 Kapitel im 2. Buch Mose, noch nicht um die Plagen, nicht um den Auszug, nicht um die Wüstenwanderung, nicht um die 10 Gebote, es geht um einfach die ersten 6 Kapitel. Es sind übrigens 80 Jahre im Leben von Mose von 120. Und ja, da können wir einiges auch für unser Leben lernen. Heute beginnen wir mit der ersten Predigt, Thema, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und die Bibelkenner unter uns wissen natürlich sofort, Matthias im 2. Mose 1 geht es doch gar nicht um Mose. Das ist korrekt, Mose wird erst im 2. Kapitel geboren. Aber es zeigt uns ein wenig, in welche Situation hinein Mose geboren wurde. Und auch aus diesem Kapitel können wir etwas lernen für unser Leben. Und so lade ich euch ein, mit mir aufzuschlagen. 2. Mose, Kapitel 1. Ich werde hier jetzt nicht den ganzen Text vorlesen, nur auszugsweise. Ermutige aber, diesen Text dann in der eigenen stillen Zeit, am gemütlichen Ort, selbst auch noch ganz nachzulesen. Beginn mal mit Vers 1, 2. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Da steht: Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren. Das zweite Buch Mose beginnt mit dem Wort und. Spannender Einstieg. Zeigt uns, es knüpft an das an, was vorher ist, erster Buch Mose. Es geht da direkt weiter. Und es erscheinen da so verschiedene Namen, Josef und seine Brüder. Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen. Und dann steht Vers 6, und Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation. Aber die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Jakob und seine Söhne kamen ungefähr im Jahr, gemäß der Datierung, der ich folge, 1876 vor Christus nach Ägypten. Damals war der Pharao an der Macht, ein Pharao aus der 12. Dynastie an der Macht. Unterdessen sind 350 Jahre vergangen und es herrscht die 18. Dynastie der Pharaonen. Sie sind also überhaupt nicht mehr verwandt da miteinander, sind ganz viele Dynastien, viele Familien dazwischen. Wie gesagt, 50 Jahre, und da erstaunt es mich überhaupt nicht, dass man nach 350 Jahren nichts mehr weiß von früher. Der weiß hier nichts mehr von Josef, aber etwas, das sieht er. Er sieht, da ist ein Volk, das lebt ganz unter sich. Das vermischt sich irgendwie überhaupt nicht mit anderen. Und dieses Volk wird immer größer, mächtiger, ist zu einem Millionenvolk herangewachsen. Und dieses Volk könnte sich ja im Kriegsfall, da Assyrien oder wer auch immer kommt, gegen das eigene Volk, gegen Ägypten stellen. Das macht dem Pharao Angst. Und deshalb sagt er, ja gut, wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen ergreifen. Ich muss sagen, als ich das Wort kluge Maßnahmen in meiner Bibel, die ich im Moment in meiner stillen Zeit benutze, ist die Schlachterübersetzung, gelesen habe, kamen mir sofort die aktuellen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus in den Sinn. Muss ich zugeben, gerade sofort daran gedacht. Und es ist jetzt natürlich sehr wichtig, dass wir nicht Dinge hineinlesen in den Text, die dann gar nicht so hineingehören. Ich meine, man könnte jetzt da weiterlesen, so, okay, Maßnahmen, Coronavirus, dann steht Vers 12, je mehr sie aber, desto zahlreicher wurde es, desto mehr breitete es sich aus. Nein, natürlich dürfen wir da nichts hineinlesen, aber vielleicht fühlst du dich im Moment genau gleich unterdrückt durch die Zwangsmaßnahmen in unserem Land so. All diese Maßnahmen, die man da beachten muss und einhalten muss und du denkst, meine Freiheit wird beschnitten. Ich fühle mich eingeengt, unterdrückt. Ich weiß nicht, ob du die Maßnahmen, die im Moment da herrschen, für klug hältst. Weise, steht im Hebräischen ein Wort, man könnte es auch übersetzen mit weise. Ich weiß nicht, ob du das für klug oder weise hältst, diese Maßnahmen. Eins weiß ich, die Maßnahmen des Pharao damals, die waren überhaupt nicht klug. Denn sie haben nichts gebracht, wenn man weiterliest. Ich kann da weiterlesen, Vers 13, 14, lesen wir, bringt nichts. Also, was macht man, wenn die Maßnahmen nichts bringen? So die Maßnahmen zur Eindämmung des Volkes Israel. Man muss einfach schärfere Maßnahmen ergreifen. Also noch mehr Zwangsarbeit, noch härter, noch bitter. Und dann geht der Pharao einen entscheidenden Schritt weiter. Er ruft zwei Hebammen zu sich, Schifra und Pua, wahrscheinlich so die Chefinnen der Hebammen. Vermutlich mehr als zwei, diese Millionenvolk. Er ruft sie zu sich und sagt, liebe Hebammen, immer wenn ihr bei einer Geburt dabei seid und ihr seht ja, was da herauskommt, wenn es ein Büblein ist, dann tötet es. Der Pharao fordert zum Kindermord auf. Schreckliche Sache. Ich glaube, es gibt nur drei Personen in der Bibel, die einen Kindermord befohlen haben. Der Pharao, Athalia, Herodes, bei Jesus. Schreckliche Sache, sehr viel Leid. Jetzt haben die diesen Befehl, die Hebammen, tötet alle Knäblein, die zur Welt kommen aus dem Volk der Hebräer. Was machen diese beiden Hebammen nun? Oder die Hebammen allgemein der Hebräer, was machen sie? Es steht da, Vers 17, aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Die Hebammen widersetzten sich dem Befehl des Königs. Sie lassen die Knäblein leben. Wahrscheinlich wurde das dem Pharao sehr schnell gesagt. Das geht ja schnell hinten rum oder vorne rum, wenn man sich nicht an Gesetze hält. Und der Pharao, der nimmt sofort die beiden Hebammen zu sich, zitiert sie zu sich und sagt, warum, steht da Vers 18, warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lasst? Warum tut ihr das? Die Hebammen, die haben sich dem Befehl widersetzt. Jetzt stehen sie vor dem Pharao und jetzt widerstehen sie ihm. Und sie sagen ihm, weißt du, lieber Pharao, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen. Sie sind lebhafter. Weißt du, Pharao, deine Frauen sind einfach schwach. Nicht so stark wie unsere. Oder wie die Frauen der Hebräer. Das braucht Mut, wenn man so etwas dem König sagt, oder? Unglaublich Mut. Und dann gehen sie noch einen Schritt weiter, diese Hebammen. Und sie lügen den Pharao an und sagen ihm, weißt du, ehe die Hebammen zu ihnen kommen, haben sie geboren. Man kann jetzt diskutieren, ob das eine glatte Lüge war oder eine Lüge in Form einer Halbwahrheit. Vielleicht waren sie tatsächlich mal zu spät, oder ein paar Mal. Weiß es nicht, spielt meines Erachtens auch keine Rolle. Tatsache ist, die beiden Frauen haben nicht die ganze Wahrheit gesagt. Tatsache ist, die beiden Frauen oder alle Hebammen haben sich dem Befehl der Obrigkeit widersetzt. Sie haben nicht gehorcht. Sie haben gelogen. Und die Frage ist jetzt, haben die Hebammen hier richtig gehandelt? Haben sie recht getan? Oder anders ausgedrückt für uns, haben sie gemäß dem Willen Gottes gehandelt, so dass das für uns nachahmenswert wäre? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zuerst mal beachten, dass es sich bei diesem Text in 2. Mose 1 um einen Geschichtstext handelt. Ein narrativer Text nennt man das, Narration, Geschichte, der historische Bericht. Und narrative Texte in der Bibel sagen zunächst einmal einfach, was gewesen ist und nicht unbedingt, was gewesen sein sollte. Also narrative Texte sagen uns, wie es war und nicht, wie es sein sollte. Narrative Texte sind nicht unbedingt normativ. Sie sind nicht preskriptiv, sagt man dem, vorschreibend, sondern sie sind deskriptiv, beschreibend. Es gibt in der Bibel viele Geschichtstexte, da haben Menschen Gottes sogar gehandelt, wie man nicht handeln darf. Katastrophal, ganz schlimm. Und dann, manchmal erscheint im Text drin wie eine Deutung. Das wird deutlich, ah, das war jetzt aber nicht so, wie es Gott gefällt. Vielleicht kommt ein Prophet und sagt, du bist der Mann, David. Dann weiß man, das, was David getan hat, war nicht recht. Manchmal gibt es Texte, da gibt es wie einen übergeordneten, vom Heiligen Geist inspirierten Schreiber, der die Deutung vornimmt. Und so einen Text haben wir hier vor uns. 2. Mose 1 steht nämlich eine Deutung in Vers 20. Und es steht hier, und Gott segnete die Hebammen, das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Gott segnete die Hebammen. Also Gott belohnte den Ungehorsam. Er belohnte, dass sie sich dem Pharao widersetzt haben. Er belohnte ihre Lüge. Steht, er segnete sie. Und dann, das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Luther übersetzt so, segnete er ihre Häuser. So ist das wahrscheinlich zu verstehen. So. Gott segnet die Hebammen und das ganze Volk aufgrund des Ungehorsams. Warum? Die Antwort steht im Text. Weil die Hebammen Gott fürchteten. Steht auch in Vers 17. Weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, was der Pharao wollte. Oder mit anderen Worten, die Hebammen gehorchten Gott mehr als dem Pharao. Es gibt im Neuen Testament eine sehr ähnliche Geschichte. Kurz nach dem Tod von Jesus, nachdem Jesus gestorben und auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, kommen die Jünger von Jesus, die Apostel, und sie verkündigen allen Menschen von diesem Jesus. Und das passt der Obrigkeit überhaupt nicht. Und die Obrigkeit verbietet, diesen Aposteln von Jesus zu erzählen. Die machen es trotzdem. Kommen ins Gefängnis, werden vor die Obrigkeit zitiert und dann noch einmal wird ihnen gesagt, ihr dürft nicht von Jesus sprechen. Und dann sagen diese Apostel, Apostelgeschichte 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist ein Grundsatz, der zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Ohne Ausnahme. Man muss Gott immer mehr gehorchen als den Menschen. Immer. Die Lektion von heute also. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jetzt die rhetorische Frage. Ist das nun ein Freibrief uns der Obrigkeit zu widersetzen? Natürlich nicht. Und dazu muss ich jetzt unbedingt mit euch Römer 13 betrachten. Römer 13 ist vielleicht der relevanteste Text, wenn es ums Thema Obrigkeit und Gehorsam geht. Römer 13, ich möchte kurz auf den Kontext hinweisen von Römer 13. Paulus hat an die Römer 11 Kapitel geschrieben, wie wunderbar Gott für uns ist. Wie sehr Gott dich und mich liebt. Dass er alles für uns gegeben hat. Alles. Seinen einzigen Sohn. Ja, dass Gott selbst in Jesus Christus unendlich klein wurde, Mensch wurde, dann für uns gelebt hat und für uns gestorben ist. Ich sage es jeweils so, Jesus starb an meinem Kreuz. An diesem Kreuz hätte ich hängen sollen. Ich hätte es verdient, dass meine Hände, meine Füße durchbohren würden. Jesus ließ sich eine Dornenkrone aufsetzen, auf den Mund schlagen und so weiter. Jesus hat so gelitten für mich. Ich hätte das verdient. Jesus tat das, damit ich das eben nicht erleiden muss. Er gab alles, sein ganzes Leben. Und jetzt sagt Paulus Kapitel 12, Vers 1. Was ist nun die angemessene Reaktion auf das, was Jesus für uns getan hat? Die angemessene Reaktion ist, dass wir unsere Leiber, unsere Leben ganz Gott hingeben. Jesus gab alles für dich, also gib du auch alles für ihn. So Paulus. Und wenn du jetzt mir zuhörst und sagst, ja Jesus, ich habe dir meine Sünden bekannt, ich habe dich im Glauben als Herrn angenommen, ich folge dir nach, ich möchte auch in diesem Jahr von ganzem Herzen dir nachfolgen, dann sind Römer 12 bis 16 ganz konkret für dich. 12, 13, 14, 15. 5 Kapitel wird beschrieben, wie wir jetzt leben sollen aus dieser Gnade heraus, die wir erlebt haben. Und in diesen 5 Kapiteln steht eben auch Römer 13. Dort steht, wie wir als Christen leben sollen, als Bürger gegenüber dem Staat. Wie haben wir uns zu verhalten in einem Staat? Und jetzt stehe ich vielleicht dem einen oder anderen, nein, die Bibel steht euch vielleicht jetzt ein bisschen auf die Füße, wenn ich da lese. Römer 13, Vers 1. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Da steht, jeder soll sich unterordnen dem Staat. Jeder. Wisst ihr, wer jeder ist? Ich weiß nicht, was für eine Meinung du gegenüber dem Staat hast. Ich mache manchmal so Umfragen zu politischen Themen und am Schluss wird mir dann oft eine Frage noch gestellt, so zur Einordnung. Habe euch die mitgebracht, jetzt muss ich da ein bisschen rübergehen, damit ich es kann lesen vom Bildschirm. Da steht, unten sehen Sie zwei Ansichten, die man recht oft über unsere Regierung hören kann. Das ist Bildschirmausschnitt, original so. Welcher stimmen Sie eher zu? Die erste Meinung lautet, ich kann mich meistens auf die Regierung im Bundeshaus verlassen. Sie handelt nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohle aller. Und die zweite Meinung lautet, im Bundeshaus wird immer mehr gegen und immer weniger für das Volk entschieden. Die Regierung kennt unsere Sorgen und Wünsche nicht mehr. Überleg dir mal für dich, wo würdest du jetzt ankreuzen, wenn du das ankreuzen müsstest? Ich bin überzeugt, jeder, der ein bisschen Interesse an Politik hat, hat eine Meinung hierzu. Vielleicht gehörst du eher zu denen, die sagen, oh, was die Regierung entscheidet, ist schon recht. Das ist schon richtig. Und du hältst dich einfach grundsätzlich an alles, was da gesagt wird. Auch im Moment so. Ja, der Bundesrat und seine Taskforce, ich glaube, es sind etwa 60 Wissenschaftler, Mediziner und so, die wissen das schon, wie man jetzt im Moment regieren muss. Ich vertraue denen. Du hältst dich daran. Oder du gehörst vielleicht eher zur zweiten Kategorie. Ah, die da oben! Was die da wieder entschieden hat, Bern. Vielleicht eher so eine tendenziell eher oppositionelle Haltung gegenüber Regierung, Bundesrat, Behörden. Vielleicht unterstellst du grundsätzlich mal einfach jedem, der Macht hat, eine gewisse Korruptheit, eine versteckte Agenda. Vielleicht so, ja, die haben so Pläne, von denen wissen wir nicht so, Unterdrückung und so. Vielleicht gehörst du auch irgendwo dazwischen, so in diesen beiden Extremen. Weiß nicht, welche Meinung, welche Haltung du gegenüber der Regierung hast. Paulus schreibt, jeder, egal welche Haltung er hat, soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Jetzt müssen wir uns unbedingt vor Augen halten, an was für eine Regierung Paulus hier denkt. Er denkt hier nicht an eine demokratische gewählte Regierung. Er denkt hier nicht an einen Staat, in dem jeder Bürger mehrmals jährlich mit seiner Stimmabgabe Entscheidungen beeinflussen kann. Er denkt hier nicht an einen Staat, in dem sogar die Notverordnung vom Volk legitimiert wurde. Ich denke an die Abstimmung vor 7 Jahren zum Epidemiengesetz inklusive Impfpflicht vom Volk angenommen. Es war nicht so ein Staat, wo das Volk das entscheiden konnte. Es war auch kein Staat, in dem öffentliche Meinungs- und Glaubensfreiheit herrschte. Es war kein Staat, in der die Verfassung auf Gott, den Allmächtigen, gegründet wurde. Nein, es war ein Staat mit der Regierung von Kaiser Nero. Und Nero war korrupt. Nero hat nicht zu seinem Wort gestanden. Nero hat die Christen verfolgt und alle, die ihm nicht gepasst haben, beseitigt. Dieser Nero war die Regierung. Und da sagt Paulus den Christen, dieser Regierung sollt ihr euch unterordnen. Ich glaube, wenn wir uns das vor Augen halten, hat uns das ganz viel zu sagen, auch für unsere aktuelle Situation. Im letzten Jahr habe ich manchmal gehört und gelesen, mehr als einmal, von Christen, dass alle staatlichen Regierungen, ich zitiere, Marionetten des Teufels sind. Und dass wir deshalb als Christen uns gegen die Regierung stellen sollen. Scharf kritisieren müssen, was auch immer das sonst noch bedeutet. Ich möchte dich fragen, vielleicht hast du auch so eine Haltung. Jede Regierung ist eine Marionette des Teufels. Möchte ich fragen, ist es das, was Paulus hier meint in Römer 13, Vers 1, wenn er schreibt, dass sich jeder der Regierung unterordnen soll? Ist es das, was Paulus meint, dass man dann scharf kritisieren soll, sich auflehnen soll gegen die Regierung? Ich meine nein. Warum nicht? Weil Paulus sagt, dass jede Regierung von Gott eingesetzt worden ist. Jede Autorität kommt von Gott. Damit sage ich nicht, dass jede Regierung auch eine Marionette Gottes ist. Überhaupt nicht. So wie auch wir als Christen ja nicht Marionetten Gottes sind, sondern sehr oft nicht so handeln, wie es Gott gefällt. Auch die Regierung nicht. Handelt nicht immer recht. Entscheidet nicht immer recht. Aber was eine Regierung, weil sie von Gott eingesetzt wurde, erwarten darf, ist, dass die Bürger sich ihr unterordnen und die Regierung respektieren. Respekt und Unterordnung. Wir leben in einer Welt, die ist überhaupt nicht perfekt. Wir leben in einer Welt voller Übel, voller schlimmer Dinge. Wir leben in einer Welt, in der das Übel wie Unkraut sich vermehrt, wenn man nicht Maßnahmen ergreift zur Eindämmung dieses Übels. Deshalb hat Gott in seiner allgemeinen Gnade es so verfügt, dass jedes Land, jeder Staat durch eine Regierung regiert wird. Also Gott regiert durch diese Regierung, in seiner allgemeinen Gnade. Jemand hat mal gesagt, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Das ist nicht immer eine gute Regierung, oder? Jetzt geht Paulus aber noch etwas weiter und er sagt, weißt du, weil jede Regierung von Gott eingesetzt ist, jetzt wird es heftig, heißt Folgendes. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Oder anders ausgedrückt, wenn wir uns nicht an die Gebote des Staates halten, halten wir uns nicht an die Gebote Gottes. Dann sind wir Gott gegenüber ungehorsam. Vielleicht kannst du dir mal überlegen, was jetzt das bedeutet bezüglich der Schutzmaßnahmen, die im Moment verpflichtend als Gesetz befohlen wurden. Warum sollen wir uns an die Gebote des Staates halten? Steht Vers 3, 4, 5. Lese mal Vers 4 und 5. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Jede Regierung ist Gottes Dienerin, Gottes Arbeiterin. Das heißt, Gott regiert durch die Regierung in den Staaten. Und die Konsequenz gemäß Paulus ist, dass wir der Regierung auch dann gehorchen, wenn uns niemand sieht. Auch dann, wenn wir keine Strafe zu befürchten haben. In unseren eigenen vier Wänden beispielsweise. Dann, warum? Wegen unserem Gewissen. Die Regierung ist Gottes Dienerin. Das heißt aber auch, sie ist nur Gottes Dienerin. Sie hat nur beschränkte Kompetenz, nur begrenzte Befugnis. Sie ist Gottes Dienerin. Der Regierung, dem Staat kommt nicht Gottheit zu. Er wird nicht vergöttlicht von der Bibel her. Nein. Das wurde in den Ideologien und so, also diesen, vor allem im letzten Jahrhundert haben wir das ja auch erlebt, da wurde der Staat dann soweit nicht, nein. Denn Vers 6 und 7, wir sollen jedem geben, was ihm gebührt. Dem Staat sollen wir unsere Steuern zahlen, klar, oder? Und dann steht aber weiter noch Vers 6 und 7. Denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgabe erfüllen kann. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern, zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Er weiß dem Respekt zusteht und er weiß dem Ehre zusteht. Der Regierung gebührt Respekt, Gott aber Ehre. Ganz wichtig, dieser Unterschied. Und deshalb, jetzt kommen wir langsam wieder zur Ursprungsgeschichte zurück, müssen wir dem Staat auch nicht schrankenlosen Gehorsam leisten. Weil der Staat ist nur Gottes Dienerin. Jemand hat es mal so erwähnt, ich zitiere, wunderbares Zitat. Wenn der Staat etwas anordnet, was Gott verboten hat, oder etwas verbietet, was Gott geboten hat, dann ist ziviler Ungehorsam Christenpflicht. Also wenn der Staat etwas von uns verlangt, da hat Gott gesagt, nein, dann müssen wir ungehorsam sein. Wenn der Staat etwas verbietet, da hat Gott gesagt, und ihr müsst das tun, dann müssen wir ungehorsam sein. Ein Pastorkollege hat es so formuliert, die Grenze des Gehorsams liegt nicht da, wo deine persönlichen Wünsche und Freiheiten eingeschränkt werden, sondern da, wo die Gebote Gottes verletzt werden. Also ich kann nicht da beginnen, ungehorsam dem Staat gegenüber zu sein, wo ich finde, oh, das schränkt meine Freiheit jetzt ein. Oder wo ich denke, das passt mir jetzt überhaupt nicht. Oder ich finde das sinnlos. Oder es geht ja gar nicht, dass man jetzt so etwas verlangt. Nein, der Ungehorsam beginnt da, wo ein Gebot Gottes verletzt wurde. Ich finde, das ist eigentlich ganz logisch, oder? Stell dir vor, du bist der Chef und am Nachmittag siehst du deinen Mitarbeiter auf einem Liegestuhl liegen. Und sagt, weißt du, Chef, ich habe jetzt genug lang gemacht, dass du willst, ich brauche ein bisschen mehr Freiheit. Schränkt mich ein, was du da von mir willst. Oder stell dir vor, meine Kinder kommen mittags zu mir und sagen, Papi, jetzt habe ich den ganzen Morgen gefolgt. Heute am Nachmittag folge ich jetzt mal nicht. Halt mich nicht mehr an deine Regeln. Würde ich doch nichts akzeptieren. Also, die Grenze des Ungehorsams beginnt nicht da, wo ich finde, oh, es passt mir nicht mehr, oder meine Freiheiten sind verletzt und eingeschränkt, oder ich finde es sinnlos. Es gibt manche Regeln, die finden meine Kinder vielleicht sinnlos, müssen es trotzdem halten. Die Grenze des Gehorsams liegt also dort, wo ein Gebot Gottes verletzt wird. Und wir sehen in der Bibel Beispiele, wo Gebote Gottes verletzt wurden. Zum Beispiel bei Daniel und seinen Freunden. Dort wurde verlangt, dass sie einen anderen Gott anbeten als den wahren Gott oder den wahren Gott nicht mehr anbeten dürfen. Und das haben Daniel und seine Freunde gemacht. Kein Götzenopferfleisch gegessen. Nicht niedergekniet vor der Statue. Daniel hat trotzdem dreimal täglich gebetet. Also, wenn der Staat von uns verlangt, dass wir nicht mehr den wahren Gott anbeten, sondern einen anderen Gott, dann müssen wir uns als Christen dieser Anordnung widersetzen. Das ist so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel sehen wir bei den Hebammen, 2. Mose 1. Dort wird der Lebensschutz missachtet. Das Leben soll geschützt sein. Und jetzt verlangt hier der Pharao, wir haben es vorgesehen, dass Leben getötet werden. Und da haben sich die Hebammen diesem Befehl der Obrigkeit widersetzt. Weil damit, sonst hätten sie ein Gebot Gottes verletzt mit dem Mord. Jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Geschichte, 2. Mose 1. Ich finde es ganz spannend und bezeichnend auch, wenn wir diesen Text lesen, als der Pharao Maßnahmen erlassen hat, die die Freiheit begrenzt haben der Israeliten. Als sie noch härter arbeiten mussten, haben sie sich daran gehalten und sie haben gearbeitet. Wir lesen nichts von Demonstration, von Aufbegehren, von Krieg. Auch der Auszug kam erst, nachdem Gott ihn befohlen hat. Sie haben sich an diese Maßnahmen gehalten. Aber dann, als der Pharao etwas verlangte, was gegen das Gesetz Gottes war, haben sie gesagt, nein, das geht nicht. Wir leben in einer sehr herausfordernden Zeit. Und ich gebe zu, ich habe auch Fragen im Moment. Viele Fragen. Zum Beispiel die Frage, wenn Gott von uns verlangt, dass wir uns treffen, meine physisch, meine ein Livestream ist nicht das Optimale, und jetzt wird uns das eingeschränkt, wo ist die Grenze des Gehorsams? Oder wenn die Bibel von uns verlangt, dass wir singen sollen. So verstehe ich die Bibel zumindest, singt. Ich kann jetzt noch diskutieren, ob man das im eigenen Herzen auch tun kann, ohne die Lippen zu bewegen. Aber ich meine, grundsätzlich sollen wir singen. Und jetzt wird das eingeschränkt. Klar, man darf noch singen, muss ich auch sagen, zu zehnt, zu Hause. Aber es ist doch eingeschränkt. Oder dann gibt es das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Und jetzt werden die Väter und Mütter weggesperrt in den Altersheimen und Spitälern. Und manchmal kommt man erst wieder zu ihnen, wenn sie gar nicht mehr richtig ansprechbar sind. Wo ist da die Grenze? Ich habe da viele Fragen. Und ich meine, als Christen ist es unsere Pflicht, hier ganz differenziert zu beurteilen, ob die Anordnungen einem Gebot Gottes widerspricht oder nicht. Ob wir mit dem Gehorsam Gott gegenüber ungehorsam sind, das ist die Frage. Und jetzt, wenn wir das uns vielleicht überlegen bei den aktuellen Maßnahmen, dann möchte ich einfach noch so eine Klammerbemerkung mitgeben. Grundsätzlich geht es ja bei diesen Maßnahmen darum, Leben zu schützen. Es geht ja darum, dass Leben geschützt wird, nicht genommen wird. Das ist ja die Grundintention. Man kann darüber diskutieren, ob das gelingt. Aber das ist die Grundintention, dürfen wir nicht vergessen, denn unsere Regierung handelt oder sollte zumindest danach handeln, dass die Stärke des Volkes sich misst am Umgang mit den Schwachen. Und wer sind die Schwachen? Die noch Ungeborenen, die gerade Geborenen, die Behinderten, die alten Menschen, diejenigen mit Vorerkrankungen und so weiter. Das einfach noch zu bedenken. Jetzt, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist ganz klar. Das wird durch die ganze Bibel hindurch deutlich. Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber das bedeutet eben auch in ganz vielen Fällen, dass wir der Regierung gehorchen sollen, entgegen dem, was die Menschen um uns herum machen und denken. Weil wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen um uns herum. Ich möchte abschließen meine Predigt mit Titus 3, Vers 1. Oh, kann ich nochmal PowerPoint haben? Titus 3, Vers 1. Da fordert nämlich Paulus Titus auf, erinnere die Gläubigen daran, sich der Regierung und den Behörden unterzuordnen. Paulus schreibt hier dem, ich sag mal, dem Prediger Titus oder dem ältesten Titus, keine Ahnung, der war jedenfalls wichtig in der Gemeinde. Und deshalb schreibt ihm Paulus: Weißt du, Titus, erinnere die Gläubigen daran, sich der Regierung und den Behörden unterzuordnen, ihren Befehlen Folge zu leisten und jederzeit bereit zu sein, Gutes zu tun. Das habe ich heute Morgen gemacht. Habe euch daran erinnert, dass wir uns der Regierung unterordnen sollen, Folge leisten sollen, immer bereit, Gutes zu tun. Und wenn du jetzt ein ähnlich rebellisches Herz hast wie ich und einen funktionierenden Kopf wie ich, dann bist du schon die ganze Zeit dran, dir zu überlegen, wie man jetzt das theologisch und praktisch alles so umdeuten könnte, dass man eben trotzdem sich nicht daran halten muss. Also zumindest mein Herz ist so rebellisch, dass ich ungern auf Freiheiten verzichte und sinnlose Dinge tue. Und mein Kopf überlegt dann schnell, aber es gibt doch noch diese Bibelstelle und das und das, und dann beginnt man das so zurechtzubiegen. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dich unter das Wort Gottes zu stellen. Ich bin ja dankbar, dass ihr heute zu Hause seid und dass, wenn ihr jetzt Tomaten und faule Eier schmeißt, ihr nur euren Bildschirm trifft, wenn ihr nicht zufrieden seid mit dem, was ich jetzt gesagt habe. Aber bevor ihr jetzt in eure Tasten haut und mir ein Mail schreibt, bitte ich euch, lest noch einmal Römer 13. Lest noch einmal Titus 3, Vers 1. Und vielleicht ist es dann dran, demütig zu werden. Zu sagen, ja, ist mega dumm. Aber dein Wort ist eindeutig. Und dann ist es vielleicht dran zu sagen, Jesus, es tut mir leid. Vergib mir. Vergib mir meine Haltung, mein Verhalten, den Weg der Demut zu gehen. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wo wir vielleicht mal zu schnell gefahren sind, uns nicht angegurtet haben, den Fußgängerstreifen geschnitten haben, so Käse abgeschnitten oder wie auch immer. Es geht gar nicht darum, dass man jetzt ein schlechtes Gewissen hat, sondern bei Gott geht es einfach darum, dass wir sagen, Jesus, es tut mir leid und hilf mir, deinem Willen gemäß zu leben. Mein Wunsch für 2021 ist, dass wir als Gemeinde Licht sein dürfen für unsere Umgebung, indem wir allen zeigen, wir wollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was auch immer das bedeutet. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, ich finde diesen Text und diese Predigt heute sehr herausfordernd. Hat auch zu mir gesprochen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen im Moment genau gleich so. Und wir spüren unser rebellisches Herz. Jesus, bitte komm du. Danke, Jesus, dass du für mich gelebt hast. Für meine Unvollkommenheit. Danke, Jesus, dass du gestorben bist für meine Sünden. Danke, Jesus, dass du mir vergibst. Und ich bitte dich, hilf mir zu leben, wie es dir gefällt. Hilf mir, dass meine Meinung nicht entscheidend ist, sondern dein Wort über meine Meinung ich stelle. Amen.